Herzlich willkommen bei der FEG Jülich. Schön, dass Sie uns gefunden haben. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie das Wort Gottes auf sich wirken.
Erst einmal freue ich mich, dass ich hier bei euch in Jülich sein darf. Und habe mit den Eltern noch telefoniert. Die lassen also zumindest an die, denen sie bekannt sind, Grüße ausrichten. Dann habe ich das schon mal gemacht. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen und euren neuen Pastor auch vor der Ordination treffen zu können. Das freut mich für euch und für dich und ich wünsche euch Gottes Segen gemeinsam auf dem Weg hinter ihm her. Ja, also es gibt ja, wenn Menschen sich unterhalten, dann gibt es manchmal gibt es so diesen Satz: Ich weiß gar nicht mehr, wie das vor Corona war. Kennt ihr den? Weil es so viele Sachen gibt, die jetzt neu sind und manches haben wir jetzt schon eingeübt, dass uns einiges flöten gegangen ist. Und ich habe bei mir gedacht, also dass uns eine Jahreslosung flöten geht, das wäre ein Drama. Ich habe aber auch tatsächlich in der Predigt von heute Morgen auch nur ein einziges Mal darüber gesprochen, im Januar. Und dann kam der März und dann war alles anders. Und ich finde diesen Text und diese Botschaft so großartig, dass ich gedacht habe, die ist es wert, nochmal gehört zu werden. Es gibt Bibelstellen, die kann man sich auch zweimal im Jahr anhören. Und ich möchte auch sagen, dass ich, als ich in der Vorbereitung zu diesem Text war, gemerkt habe, da reicht für mich schon in der einen Ausarbeitung gar nicht nur eine Predigt. Also habe ich gleich zwei dazu gemacht. Ich habe jetzt den traditionellen Teil mitgebracht. Aber diese Frage nach Glauben und Unglauben, die bringt so viel. Die Frage auch nach richtigem Glauben. Und so viel, was mich beschäftigt in der großen Frage von richtig und falsch. Und wir merken als Bund, wir merken als weltweite und deutsche Christenheit, wir merken in den unterschiedlichen Ideen sogar innerhalb von Gemeinden, Hauskreisen und Familien, dass wir an so vielen Stellen diskutieren über Glauben und richtig Glauben und ab wann ist eine abweichende Meinung schon gleich kein Glaube mehr, dass ich dazu unbedingt noch eine zweite Predigt schreiben wollte. Und ihr könnt ja mal gucken, ob ihr noch eine Lücke habt. Aber heute mal erst die klassische Auslegung. Was fasziniert mich? Zuerst einmal, und ich glaube, das war eine mutige Entscheidung derer, die damals gesagt haben, das geht ja immer so ein bisschen im Vorfeld, was nehmen wir als Jahreslosung? Diesen Ausspruch. Und zwar alleine deswegen, weil den hat nicht Gott gesagt, den hat nicht Jesus gesagt, den hat kein Prophet gesagt, den hat einfach ein namenloser Mann aus der Menge gesagt. Der taucht in unserem Text auf und er taucht wieder ab. Und der gibt uns etwas mit. Und das ist deswegen so faszinierend, weil Sie und du und ich uns noch viel leichter mit hineinnehmen lassen können. Weil wir gar nicht irgendwie besonders heilig sein müssen, um mit einzutauchen in das, was wir da sehen. Also springen wir in die Szene. Ein verzweifelter Vater, gnadenlos überforderte Jünger, ein chronisch und lebensbedrohlich erkrankter Sohn, viele Zuschauer und Jesus mit den Jüngern Petrus, Jakobus und Johannes, die kommen in der Szene zwischendurch dazu. Wer den Text ein bisschen weiter liest, weiß, die kommen gerade von dem, was wir die Verklärung Jesu nannten. Ey, das war für die Jünger der absolute Knaller. Die haben plötzlich Jesus ganz anders nochmal gesehen, ganz anders erlebt. Ich stelle mir vor, die kommen völlig beeindruckt. Vielleicht auch ein bisschen verwirrt, aber vor allen Dingen beeindruckt. Und das heißt, diese einschneidende Erfahrung auf diesem Berg, die diese drei Jünger haben, trifft auf Menschen in dieser Stadt, auf diesem Marktplatz, auf Menschen in Grenzerfahrung. Der Sohn, der Vater, die Jünger, alle an ihre Grenzen gekommen. Und ja, der Fokus der Jahreslosung liegt auf dem Vater. Diese eine Erfahrung, die hat er als Vater schon so lange, wie sein Sohn lebt. Niemand kann helfen. Und schon da kannst du, können sie natürlich einhängen. Wie viele Situationen gibt es, an denen wir den Eindruck haben, niemand kann helfen? Auch hier. Bisher gab es keine Hilfe. Keine Ärzte, er als Vater konnte nicht. Irdische Hilfe, so möchte man meinen, findet nicht statt. Ob der auch im Tempel gewesen ist, das steht da nicht, aber anzunehmen ist das. Jemand, der völlig verzweifelt ist, greift nach jedem Strohhalm. Aber offensichtlich, wenn er es getan hat, das hat auch nicht geholfen. Versagte also neben der irdischen vielleicht auch himmlische Hilfe? Aber vielleicht war diese Hoffnung auf himmlische Hilfe auch neu. Vielleicht hatte er gehört von diesem Jesus, von den Wundertaten. Hatte gehört, wenn Menschen auf Jesus treffen, dann bleibt das Leben nicht unberührt. Dann bleiben Menschen nicht unverändert. Und wenn das jetzt seine Chance war, mehr als wieder schief gehen, so hat er vielleicht gedacht, kann's ja gar nicht. Warum also nicht auf diese Chance setzen? Und ich habe gemerkt damals beim Schreiben, dass ich zögere, denn es gibt gute Gründe, nicht immer wieder auf die nächste Chance zu setzen. Denn irgendwann hält keiner mehr neue Niederlagen aus. Irgendwann ist die Gefahr, wieder enttäuscht zu werden, zu groß. Irgendwann fehlt Kraft, irgendwann geht es nicht mehr. Immer wieder neu zerstörte Hoffnung raubt Kraft. Aber diesmal in dieser Situation geht es doch. Vielleicht hatte er von den Jüngern gehört, war vielleicht gezielt oder auch zufällig vorbeigekommen, als sie da auf dem Marktplatz standen. Und es hatte sich sehr, sehr, sehr schnell eine Menschentraube gebildet, als er mit seinem Anliegen kam. Heilt meinen Sohn. Ihr gehört doch zu diesem Jesus. Dann müsst ihr das doch können. Tut das im Namen eures Meisters Jesus. Handelt so wie euer Chef, so wie Jesus selbst, handelt ihr als Jünger hinein in das Leben meines Sohnes. Tut das doch in der Kraft von dem, der euch geschickt hat. Tut das doch im Namen dessen, für den ihr unterwegs seid. Und dann wiederholt sich für den Vater das, was er schon kennt, wieder nichts. Was auch immer sie tun, wie auch immer sie beten, der Dämon der Krankheit ist stärker. Die Jünger sind schwächer. Die Begegnung mit den Jüngern Jesu wird für den hoffnungslosen Vater wieder zur befürchteten neuen, alten Enttäuschung. Das Treffen auf die Menschen, die Nachfolger Jesu, auch hier nichts. Er hatte ihnen ja durchaus Vorschusslorbeeren zugestanden, zumindest ein klein wenig an die Hoffnung geglaubt, sonst wäre er vermutlich gerade gar nicht erst hingegangen. Aber er ist eben nicht vorbeigewandert. Er ist da stehen geblieben. Und nun die Erkenntnis, das war umsonst. Der Weg zu den Jüngern dieses Jesus, ein Fehler. Und das hatten übrigens auch die anderen Leute mitbekommen, diese Menschenmenge, die da rumstand. Da gab es die üblichen Gaffer, glücklicherweise die noch nicht mit Smartphone, aber sie werden trotzdem überall erzählt haben, was sie erlebt haben. Die Besserwisser, die ewig kritisierenden, die hämisch grinsenden Rechtsgelehrten. Vielleicht waren da auch die, die eigentlich gern zu den Jüngern gehalten hätten, aber im Angesicht der Pleite dann doch lieber mal nichts sagen. Wir lesen, die Menge stritt mit den Jüngern. Das ist natürlich ein Dilemma für sie. Sie waren da allein. Jesus noch unterwegs, kein wortgewaltiger Petrus, kein einfühlsamer Johannes, standen sie alleine da. Alleine mit dem Vater und diesem belasteten, todkranken, von einem Dämon, so wie es da steht, besessenen Kind und ihre eigene Grenzerfahrung. Und ich kann mir vorstellen, wie sie gestritten haben. Man macht das so, nee, man macht das anders, aber hat das nicht so gesagt, aber vielleicht versuchen wir was Neues. Das Neue darf man nicht versuchen, das ist böse. All das wird dabei gewesen sein. Aber ob sie mit dem gerechnet haben, was dann passiert, als Jesus kommt, die Szene betritt, sich erzählen lässt, was geschieht, er wird sauer. Ihr ungläubige Generation. Ich habe ja nicht studiert, aber ich habe nachgeschlagen. Und selbst auf die Gefahr hin, dass ich gleich korrigiert werde, ich habe so verstanden, derselbe Wortstamm, den Jesus da benutzt, ist der, den der Vater nachher benutzen wird. Dieser Unglaube. Warum, fragt Jesus, warum habt ihr immer noch kein Vertrauen? Wir kennen diese Frage von Jesus an seine Jünger aus anderen Szenen. Aber nicht die Wucht, nicht die Emotionalität. Nicht, dass Jesus schlicht und ergreifend eine Scheißwut hatte. Wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Wie lange soll ich euch noch aushalten? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Und vielleicht müssen wir diese Wucht im Blick behalten, wenn wir anerkennen, wie mutig der Vater bleibt. Denn der hat diesen Wutausbruch auch mitbekommen. Dann lesen wir, dass Jesus sich dem Jungen direkt zuwendet und dass er unmittelbar die Auswirkung erlebt. Diesen Anfall, der Text spricht von dem bösen Geist, der in dem Jungen wohnt. Und der Jesus erkennt. Wer will es den Erzählern der Geschichte verdenken, dass sie die Krankheit personifizieren, wenn sich so etwas von jetzt auf gleich ereignet? Und wir müssen überhaupt nicht diskutieren zwischen Dämonen und einem Krankheitsbild. Da war etwas Teil dieses Jungen, das ihn bedroht. Und wir erhalten in dem, was der Vater sagt, auch nochmal echt einen Einblick in diese tiefe Tragik. Wenn er sagt, als kleiner Junge war er schon lebensgefährlich bedroht. Wenn er am Wasser gespielt hat und dann plötzlich umgekippt ist, der hätte ertrinken können. Wenn er nah beim Feuer war, hätte in dieses Feuer fallen können. Und dann diese Bitte von diesem Vater. Jetzt wieder, noch einmal allen Mut zusammennehmen an Jesus. Erbarm dich über unser Elend. Hilf uns, wenn irgend möglich. Jesus, dann mach diesem Elend hier ein Ende. Und mit dem letzten Rest an Hoffnung diese Worte. Wenn du das kannst, dann heile ihn bitte. An diesem Punkt entsteht das, was unsere Jahreslosung ist. Kann er oder kann er nicht? Oder genauer, glaube ich, dass er kann? Oder glaube ich es nicht? Habe ich den Mut und die Kraft, bei dem, was mich umtreibt, noch einmal hinzugehen, noch einmal zu sagen, hilf du? Ja, ich habe nicht ohne Grund viel Zeit investiert in das Wahrnehmen dieser Lebenssituation des Vaters. Was soll er denn noch glauben? Was soll er denn noch glauben, nachdem sich alle seine Hoffnungen als Fehler entpuppt haben? Die Enttäuschung war der Zwilling seiner Hoffnung geworden. Mit absoluter Präzision hatte sich jeder neue Start in eine Niederlage verwandelt. Und doch war jetzt etwas anders. Einmal noch. Vielleicht war es die Situation, jetzt stand Jesus ja direkt vor ihm. Ob er als Vater noch einmal die Kraft aufbringen würde, wenn er jetzt nach Hause ginge? Also diese Gelegenheit doch noch mal nutzen. Wenn du kannst, ein letzter Hoffnungsschimmer. Wenn du kannst, deine Jünger konnten nicht, aber vielleicht, Jesus, du. Ich weiß nicht, ob ich an dieser Stelle schon lange aufgegeben hätte. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen rund um unsere Gemeinden und unsere Kirchen schon lange aufgegeben haben. Deine Jünger konnten nicht. Die gesagt haben, dass sie in deinem Auftrag leben und arbeiten, sie waren nicht stark genug. Aber du, Jesus selbst, kannst du? Es gibt in dem Vater einen ganz kleinen glimmenden Docht. Irgendetwas Verschüttetes, das noch da ist. Irgendeine Form von Hoffnung oder Vertrauen. Vertrauen vielleicht in die Berichte von den anderen, die gesagt haben, bei mir hat es geklappt. Vertrauen in die Berichte derer, die davon erzählt haben, ich habe ihn erlebt. Er hat in meinem Leben etwas bewirkt. Ja, oh ja, es bleibt wertvoll, wenn wir uns davon berichten. Und vielleicht gab es auch eine Stimme tief in ihm. Und dieser Stimme hat er vertraut, dass der Weg zu Jesus doch trotz allem richtig ist. Und Jesus, der provoziert immer weiter. Der haut so einen Satz raus wie, wer glaubt, der kann alles. Und dann platzt etwas bei dem Vater. Ansgar Hörsting hat damals im Januar geschrieben, er schreit es heraus. Ich glaube ja, aber hilf meinem Unglauben. Beides ist in mir, so sagt er. Glaube und Unglaube, Hoffnung und Verzweiflung, Vertrauen und Angst. Beides da, miteinander und total durcheinander. Und ich steige nicht mehr durch. Ich will ja glauben, aber ich kann es nicht mehr alleine. Ich will ja vertrauen, aber mir fehlt die Kraft. Ich brauche dich dabei. Ich kann nicht ohne deine Hilfe. Wisst ihr, ich glaube, ehrlicher und authentischer geht es nicht. Das so vor ihm hinzulegen. Na, dann habe ich mich angeschaut und was soll ich sagen? Zuerst habe ich geschrieben, in meinem Leben sind die Gegensätze, sind diese beiden Dinge keine Gegensätze, aber das ist ja Quatsch. Sondern der Satz muss heißen, in meinem Leben sind die Gegensätze allgegenwärtig. Allgegenwärtig. Ich bin kein Held. Ich bin kein ewig nur Glaubender. Ich kenne das immer wieder. Die Fragen. Das sich Sorgen. Immer wieder der Kampf darum, glauben und vertrauen zu können. Immer wieder die Erkenntnis, ich komme an Grenzen. Ich kann nicht weiter. Ich bin mit meiner Kraft und mit meinem Latein am Ende. Und immer wieder auch, und die anderen helfen mir dabei nicht. Die bringen mich nicht weiter, nicht immer. In meinem Erleben geht es durcheinander. Und wir, die wir vor Gemeinden stehen, haben feste Predigttermine. Das macht es nicht leichter, wenn wir selbst Fragen haben. Einer meiner Schwager mit Leukämie. Das macht es nicht leichter. Wenn ich in Bethanien immer wieder das Ringen um Heilung und dann das Erleben von Tod erlebe, das macht es nicht leichter. Und Sie und du in Ihrem eigenen Leben, wir kennen diese Themen, diese eigenen Themen. Nein, es wird nicht leichter. Und mitten hinein in diese offenen Fragen will ich beten. Ich will glauben und ich will dir nachfolgen. Aber dafür, Jesus, brauche ich dein Reden in mein Herz. Ich will glauben, dass du das kannst. Manchmal fehlt mir der Durchblick und manchmal fehlt mir das Vertrauen. Und ich will trotzdem, ich will weiter treu sein. Ich will weiter dir zutrauen, dass du alles kannst. Deshalb halt du mich bitte fest. Steh du mir bei in meinem Unglauben. Die Geschichte geht ja weiter. Nachdem der Vater das gesagt hat, erlebt er die Heilung seines Sohnes. Jesus wendet sich diesem Jungen zu. Noch einmal ganz dramatisch, als er dann wie tot auf dem Boden liegt und Jesus ihn aufrichtet, ihm hilft ins Leben zurück. Und dann lesen wir nichts mehr von dem Sohn, nichts mehr von dem Vater. Sie werden zurückgegangen sein nach Hause, zurück in die Anonymität. Jesus wendet sich seinen Jüngern zu, denn die haben natürlich eine wichtige Frage zu klären. Ey, warum konntest du und wir konnten nicht? Was haben wir falsch gemacht? was hätten wir anders machen müssen? Und er antwortet ganz einfach, diese Art der Dämonen kann einzig und allein durch Beten ausgetrieben werden. Schenken wir uns auch an dieser Stelle den Diskurs mit den Medizinern. Jetzt geht es nicht um Medizin. Auf die direkte Kommunikation zum Vater kommt es an. Auf das Beten. Lasst es mich trotzdem sagen. Wir werden an manchen Stellen beten müssen und trotzdem arbeiten müssen. Nein, nicht alles löst sich nur durchs Beten. Nein, nicht alles ist nur leistbar, indem wir sagen, Gott wird es schon richten. Wir müssen arbeiten. Wir brauchen Medizin. Wir brauchen Psychologie. Wir brauchen ganz viel. Deswegen ist diese Aussage nicht, wenn du nur betest, dann wird es schon laufen. Wenn du nur richtig betest, wirst du auch erkennen, dass du richtig gebetet hast. Und wenn es nicht klappt, hast du falsch gebetet. Nein, 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 nein. Das steht hier nicht und das habe ich niemals gesagt. Aber ohne das Beten geht es nicht. Und dann zeigt Jesus, dass er das kann. Dass er in seiner Vollmacht von jetzt auf gleich Menschen heilen kann. Und auch das erleben Menschen, auch heute noch. Aber eben nicht auf Knopfdruck, nicht als Automatismus. Deswegen haben wir so viele Sorgen. Diese Art kann einzig und allein durch Beten ausgetrieben werden. Ihr, meine Jünger, ihr werdet nichts aus eigener Kraft, nichts mit eigenen Möglichkeiten bewirken, wenn ihr den Kontakt zu mir verliert. Eure auf euch bezogenen Möglichkeiten sind endlich und begrenzt und müssen deswegen versagen. Erst die lebendige und ehrliche Kommunikation mit dem Vater birgt die Kraft, die es braucht. Die es brauchte in dieser Situation, um helfen zu können. Und wohl auch die es braucht zum Glauben. Und deswegen möchte ich persönlich diesen Satz des Vaters zu meinem machen. Möchte genauso ehrlich und authentisch vor ihm stehen und sagen, ich will ja glauben, aber hilf du mir an den Stellen, wo mein Unglaube größer ist. Meine Sorge und meine Verzweiflung. Die Endlichkeit meiner Kraft. Im ehrlichen Zugeständnis der eigenen Grenzen vermischen sich diese Dinge. Zu dem einen Gebet, dieses Gebet, das ich sprechen möchte. Mein Glaube ist voller Abhängigkeit zu dir, Vater im Himmel. Mein Glaube ist zu keinem Anteil mein Verdienst, Erfolg meines Handelns, meiner Erziehung, meiner konsequenten Nachfolge. Mein Glaube ist ausschließlich dein Geschenk an mich. Deshalb komme ich immer wieder zu dir mit diesen offenen Fragen, mit meinem zitternden Herzen, mit meinen leeren Händen, mit meinem bangen Hoffen. Wohl nie werde ich aus eigener Kraft Glauben leben, nie ohne den Teil meines Unglaubens zu dir kommen können. Aber immer wieder will ich vertrauen, dass du mir hilfst, dass du mich in allem und bei allem an dir festmachst. Und ich bin sicher, diese totale Abhängigkeit ist nicht einmal schlecht so. Anders. Ich glaube sogar, die erkannte Abhängigkeit ist der Schlüssel zum echten Glauben. Dann kann ich inmitten dieses Eingeständnisses sogar dankbar werden. Es ist kein Versagen, sondern ein richtiger Schritt hin zum Vater. In deinen Händen darf ich Glauben lernen. Loslassen, nicht weiter verkrampfen. Wenn Jesus den Sohn geheilt hat, wenn der Dämon nicht mehr da war, in dem Sohn, wenn es nicht mehr zwingend war, dass er sich verkrampfte. Mag auch der Vater endlich hat loslassen dürfen. Endlich auch entspannen. Endlich auch froh werden. Es gäbe so viel weiter zu sagen. Meine Bitte an Jesus, die soll mich leiten. Durch dieses Jahr und durch ein ganzes Leben. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Neugierig geworden auf mehr? Besuchen Sie uns. Herzliche Einladung zu unserem Gottesdienst sonntags um 10:30 Uhr.